HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Andriy Melnyk, der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Danke, Frau Röder, für die Einladung.
Herr Dr. Melnyk, Sie sind 42 Jahre alt, promovierter Jurist und Völkerrechtler. Sie gehören keiner Partei an und Sie kennen Deutschland nicht erst seit 2014, denn im Dezember 2014 sind Sie ja zum Botschafter berufen worden. Während Ihrer diplomatischen Karriere waren Sie schon mal ein paar Jahre in Deutschland, unter anderem Generalkonsul der Ukraine in Hamburg. Wie gefällt Ihnen Deutschland?
Deutschland ist ein Teil auch unserer Familie geworden und das Land, das wir auch sehr schätzen und lieben gelernt haben in dieser Zeit. Deswegen es ist eben ein Fall, wo man den Beruf und das Hobby quasi in einem vereinbaren darf. Und dafür bin ich auch meinem Schicksal und dem lieben Ort sehr dankbar.
Es gibt ja auch einiges zu tun für Sie hier, glaube ich. Deutschland gilt als einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine. Wie bewerten Sie zurzeit das Verhältnis Deutschland-Ukraine, auch im Hinblick auf den sogenannten Ukraine-Konflikt? Wird der genügend wahrgenommen hier im Lande?
Ich glaube, dass auf der politischen, auch auf der höchsten politischen Ebene wird der Konflikt und die gesamte schwierige Situation im Osten und um die Krim herum sehr wohl wahrgenommen. Wir haben eine riesige Unterstützung erfahren, und zwar auch persönlich von der Kanzlerin. Das war nicht selbstverständlich. Und dank diesem Engagement der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung, konnten wir die Lage in gewisser Weise auch stabilisieren. Jetzt ist es wichtig zu schauen, dass auch die neue Koalition, die sich im Entstehen befindet, dass auch die künftige Bundesregierung diesen wichtigen Kurs der Unterstützung der Ukraine, aber auch der heutigen modernen Friedensordnung in Europa weiterhin unterstützen wird. Wir sind ein Testfeld für deutsche und europäische Politiker, inwieweit das Völkerrecht in diesen schwierigen Zeiten, wie wir sie heute erleben, noch eine Rolle spielt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja.
Wenn wir es noch mal kurz Revue passieren lassen, wie sah diese Unterstützung von der bisherigen Regierungskoalition denn aus für die Ukraine? In welcher Form gab es die?
Also vor allem ging es um die Vermittlung. Deutschland möchte eine wichtigere Rolle spielen in der internationalen Politik. Und das war auch diese Initiative, nämlich im Januar, Februar 2015, als die Kanzlerin zusammen mit dem damaligen französischen Präsidenten Hollande die Initiative aufgegriffen haben und als Chefvermittler sich eingeschaltet haben. Das war für uns ein sehr zentraler Punkt.
Und da waren Sie gerade frisch im Amt, Andriy Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Und im Oktober, Herr Melnyk, waren Sie in Frankfurt auf der Buchmesse. Da hatten Sie einen offiziellen Stand der ukrainischen Regierungsdelegation. Die waren auch anwesend. War das das erste Mal für Sie auf der Buchmesse? Beziehungsweise also, mit diesem Stand?
Also die Buchmesse war auch für mich etwas ganz Besonderes. Denn wie Sie sehen, wir haben eine Situation, dass wir in einem de facto Krieg uns weiterhin leider befinden. Einerseits, aber andererseits ist es so, dass die Ukraine, die gerade in Fokus auch der Öffentlichkeit also gerückt ist, wegen dieses Konfliktes zum großen Teil, auch etwas anderes zu bieten hat. Und dass wir in Frankfurt, also im Herzen der Buchindustrie, also weltweit vertreten waren, war für mich ein ganz persönliches Ereignis. Es war wichtig, auch die Flagge zu zeigen, dass die Ukraine gerade in diesen ganz, ganz schicksalhaften Tagen und Jahren auch für die deutsche Öffentlichkeit interessant wäre als eine Kulturnation.
Sie sagten gerade, Herr Melnyk, für Sie war das was ganz Besonderes. Wie war es für die Besucher der Buchmesse? Wie haben Sie den Stand der Ukraine wahrgenommen?
Ich habe das Gefühl, dass auch für die Besucher das eine ganz, ganz interessante Entdeckung gewesen ist. Ich glaube, dass auch das Äußere, also unseres Buchstandes, dementsprechend gut gestaltet war. Ich habe gehört, dass unser Stand unter den Top 10 sogar gewesen ist, was das Erscheinen betrifft. Aber Hauptsache ist, dass die Qualität der Bücher auch dementsprechend überraschend hoch war. Und das war für uns ein gewisser Durchbruch, das kann man wohl sagen.
Also mitten im Konflikt kommt auch die Kultur, sprich die Literatur, nicht zu kurz. Andriy Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, ist heute zu Gast bei Doppelkopf. Zu diesem Zeitpunkt, als die Buchmesse lief, da gab es schon ein paar neue Entwicklungen aus der Ukraine, die waren da schon bekannt, die möglicherweise auch das Verhältnis der Ukraine zur EU nochmals nachhaltig prägen könnten. Seit dem 8. Juni strebt die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft wieder offiziell als außenpolitisches Ziel an. Und seit dem 1. September trat das Assoziierungsabkommen mit der EU offiziell in Kraft. Sind das schon die Auswirkungen des Regierungswechsels seit der Maidan-Revolution?
Zum Teil auch, aber das war eigentlich der Ausdruck dieses Willens der Menschen, endlich auch einen Kurs zu haben und auch ein klares Ziel vor Augen zu bekommen. Und noch vor 3-4 Jahren war die Lage ganz anders. Wir hatten keine Mehrheit, also für die NATO. Und deswegen, man muss klare Ziele vor Augen haben und unsere Zukunft liegt ganz bestimmt in diesem Europa, in diesem heutigen Europa. Und das ist auch ein Auftrag für die Regierung, diesen Weg kontinuierlich zu gehen.
Nur was wäre ein Bündnis, ein militärisches Bündnis innerhalb Europas, wenn die Nähe zur EU nicht nochmals nachdrücklich gewünscht würde? Und wie gesagt, seit Juni gibt es dieses Assoziierungsabkommen offiziell. Warum hat sich Präsident Poroschenko bislang, ja, so kommt es mir vor, etwas geziert, diese offizielle Zustimmung nochmals abzugeben?
Also diese Ziele waren auch von den früheren Regierungen sehr oft deklariert, aber zu wenig wurde getan, um diese auch zu erreichen. Heute haben wir das von Ihnen erwähnte Assoziierungsabkommen und dieses ist für uns ein gewisser Leuchtturm. Wenn wir das Vertragswerk, das über 1000 Seiten umfängt, wenn wir das Schritt für Schritt systematisch umsetzen würden, dann haben wir eine Ausgangssituation, dass wir tatsächlich einen Antrag auf diese Mitgliedschaft in der EU stellen können und darauf hoffen können, dass dieser Antrag auch von den europäischen Partnern tatsächlich positiv bewertet würde.
Das ist schon was anderes, als nur Absichtserklärungen abzugeben, als zu sagen, seht her, wir meinen es ernst. Andriy Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland und heutiger Doppelkopfgast. Sie waren nach dem Sturz des damaligen Präsidenten Janukowitsch für 9 Monate Vizeminister des Ministerkabinetts der Ukraine für Außenpolitik und europäische Integration. Hat dieses Assoziierungsabkommen aus Ihrer Sicht direkten Einfluss auch auf die Kriegsgefahr in der Ukraine beziehungsweise einer weiteren Eskalation des blutigen Konflikts dort, um die, zu verhindern oder zumindest zu entschärfen?
Also wir glauben sehr wohl, für uns ist das Abkommen also mit der EU eben das wichtigste Projekt der letzten Jahrzehnte. Und das bedeutet, wenn wir voranschreiten, dann wird auch der Wohlstand steigen und das könnte auch durchaus Anreize schaffen, gerade für eine Lösung des Konfliktes in der Ostukraine, dass die Menschen auch dort, die im Moment in einem besetzten Gebiet leben müssen, ausharren müssen, übrigens auch für unseren Landsleute auf der Krim, dass sie sehen, diese neue Ukraine kann sich positiv entwickeln. Die Menschen können jetzt endlich visumsfrei in die EU einreisen. Für die Russen bleibt das auch ein sehr entferntes Ziel im Moment. Und deswegen, wir glauben schon, dass diese Ausstrahlungskraft eines technischen Abkommens auf den ersten Blick durchaus sehr, sehr positive Signale und Impulse liefern könnte, um auch die Lage nachhaltig im Osten der Ukraine zu befrieden.
Tja, das sagen Sie, Herr Melnyk. Sie wissen, wovon Sie reden, denn Sie haben an vielen offiziellen Delegationen der Ukraine teilgenommen. Sie waren zum Beispiel beim Treffen des Exekutivrates der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag dabei und beim OSZE-Forum für Sicherheitskooperation und im Beirat der Open Skies, der gemeinsamen Beratungsgruppe in Wien. Und Sie dienten als Experte der Ukraine im Sachverständigenausschuss für die Bekämpfung des Menschenhandels in Straßburg. Also alles in allem merkt man spätestens daran, dass Sie persönlich längst ein Assoziierter bzw. ein Europäer sind. Nicht nur, weil Sie als Botschafter der Ukraine in der EU bzw. in Deutschland, in Berlin leben, sondern weil auch Ihr Denken und Handeln europäisch ist. Haben Sie denn als Botschafter, Herr Melnik, auch Einfluss auf die Entscheidungen von dem aktuellen Präsidenten Poroschenko?
Das wäre wahrscheinlich für einen Botschafter eine gewisse Zumutung, so zu behaupten. Aber was man sagen kann, ich habe meinen Präsidenten persönlich in dieser kurzen Amtszeit, nämlich seit knapp 3 Jahren hier in Berlin, bereits 10-mal in Empfang nehmen dürfen. Und das bedeutet auch, also wie intensiv diese Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland geworden sind. Und da kann man schon sagen, dass viele Impulse, die heute in der Ukraine spürbar sind, also vor allem für die Reformen, diese Impulse stammen sehr oft auch aus der deutschen Hauptstadt. Und auch darauf sind wir sehr stolz.
Impulse, die Sie, Andriy Melnik, als Botschafter aufgreifen und wahrscheinlich direkt weiterreichen in die Ukraine zu Präsident Poroschenko. Sie scheinen auch ein Liebhaber klassischer Musik zu sein, denn Sie haben mir Ihre Musikwünsche geschickt, ausschließlich Klassik. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist Georg Friedrich Händel. Eternal Source of Light Divine heißt sein Stück. Im Händel-Verzeichnis die Nummer 74. Er spielt The English Concert unter Trevor Pinnock. Eternal Source of Light Divine von Georg Friedrich Händel mit The English Concert unter Trevor Pinnock. Der Countertenor war Liston Davis und an der Trompete spielte Alison Balsam. Gewünscht hat sich dieses Stück Andriy Melnik, der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Und Sie haben gerade erzählt, Herr Melnik, als die Musik lief, Händel, der ja lange Zeit in Großbritannien auch gelebt hat, der wäre heute bestimmt traurig wegen des Brexits. Woraus schließen Sie das?
Ich glaube, dass das für ihn auch ein großes Trauma gewesen wäre, genauso wie auch für die Ukraine. Denn für uns ist dieses politische Europa ein Projekt, wo wir unsere Zukunft sehen, und es tut uns leid, wenn dann manche Mitglieder dann plötzlich sich anders entscheiden.
Ja, vielleicht hätte Händel sich dann einfach kurzfristig in sein Geburtshaus nach Halle zurückgezogen. Da waren Sie ja auch schon, ne?
Das stimmt. Also diesen Geist, diesen europäischen Geist, der in diesem tollen Haus den Widerhall findet.
Naja, der europäische Geist lässt sich halt nun mal auch sehr stark über die Kultur transportieren, vielleicht sogar hauptsächlich über die Kultur. Herr Melnik, jetzt zu Ihnen. Neben Ihren Muttersprachen Ukrainisch und Russisch sprechen Sie auch fließend Englisch und Deutsch, wie man hören kann. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt?
Danke für Ihre Worte. Es war nämlich so, dass in der Schule habe ich keine Fremdsprachen gelernt, und zwar bewusst. Das war zur Sowjetzeit. Man durfte nicht ins Ausland ausreisen. Der Staat war wirklich ein geschlossenes System, und ich wollte Chemiker werden. Und gerade zum Zeitpunkt, als die Sowjetunion zusammenbrach, als die Ukraine unabhängig wurde, war das auch der Zeitpunkt meines Abiturs. Ja. Und erst seit dem Punkt habe ich mich entschlossen, man sollte endlich auch jetzt Fremdsprachen lernen.
Also muss ich sagen, Kompliment. Das ist wirklich sehr flüssig, Ihr Deutsch. Bereits 1997, da waren Sie sage und schreibe erst 22 Jahre alt, sind Sie in den diplomatischen Dienst eingestiegen. Danach ging es mit Ihrer Karriere Schlag auf Schlag, Herr Melnik. Sie hatten viele Positionen inne, unter anderem erster Sekretär der Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich und Generalkonsul der Ukraine in Hamburg waren Sie, wie gesagt, mit 32. Sie haben unter anderem im schwedischen Lund studiert. Sind Sie ein ehrgeiziger Mensch oder hat sich das einfach so en passant ergeben?
Man lernt also mit der Zeit. Ich wollte Wissenschaftler werden, so wie meine beiden Eltern Chemiker. Und das hat sich schlagartig geändert, weil die Geschichte das so wollte. Und ich war patriotisch erzogener Mensch. Ja. Und das hatte mich auch dazu gebracht, zu versuchen, auf eine andere Weise meinem Land und meinem Volk zu dienen. Und das schien mir damals, ja, Anfang der 90er, eben der einzige Weg, wo man gerade am Anfang, wo wir kaum Möglichkeiten hatten, für diese Ukraine auch etwas Gutes zu machen im Ausland. Das war für mich etwas, was mich bis heute jeden Tag reizt.
Sie selbst sind ja noch in der Sowjetunion bzw. in der UdSSR aufgewachsen, Herr Melnik. Sie waren Teenager, als die Umwälzungen dann begannen und die Ukraine ein eigenständiger Staat wurde. Wie haben Sie die politischen Umwälzungen damals erlebt? Eher hoffnungsvoll oder auch angstvoll?
Also sehr hoffnungsvoll, auf jeden Fall, obwohl das übertrieben wäre, heute zu sagen, dass wir tatsächlich uns dessen sicher waren, dass diese Unabhängigkeit so rasch zustande kommen könnte. Das war für uns wie ein Wunder, ein historisches Wunder. Aber wie gesagt, seit Ende der 80er war die gesamte Ukraine in Bewegung. Es gab erste demokratische Vereinigungen, die auch Demonstrationen organisiert haben. Ich war immer dabei und ich musste auch die Schule schwänzen. Das war, glaube ich, in der 9. Klasse, als das Denkmal von Lenin, also mitten in meine Heimatstadt Lemberg, zu Fall gebracht wurde, weil ich eben Teil dieses Ereignisses werden wollte. Und dann hat für uns auch eine neue Zukunft eröffnet.
Kann ich mir gut vorstellen. Bei der Maidan-Revolution waren Sie schon Abteilungsleiter im Außenministerium. Wie haben Sie das damals gesehen, als Fortsetzung dessen, was Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre geschehen ist?
Also wir haben als Ukrainer in diesen letzten 2,5 Jahrzehnten bereits 3 Revolutionen, wenn man so will, durchlebt, nämlich also die Unabhängigkeitswelle, dann die Orangenrevolution.
Habe ich etwas zu sehr abgekürzt jetzt.
Ja. Die Orangenrevolution, das war auch ein wichtiger Meilenstein, und dann auch die Maidan-Proteste. Und ich kann Ihnen sagen, auch aus meiner bescheidenen Erfahrung, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, die Menschen haben einiges erreichen können, aber es bleibt noch so viel, um weiter zu kämpfen. Das heißt, wir müssen auch weiterhin beharrliche daran arbeiteten, damit diese Ukraine auch auf der mentalen Karte von Europa, auch hier in Deutschland, tatsächlich präsenter werden.
Und auf diesem Weg mischen Sie, Andriy Melnik, heftig mit. Sie sind heute 42 Jahre alt und außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter ersten Ranges der Ukraine in Deutschland. Ist das ein Traumjob für Sie?
Also für mich ist es ohne jegliche Übertreibung ein Traumjob. Ich glaube, dass man gerade heute, gerade in diesen schicksalhaften Jahren für mein Land sehr viel tun kann. Man kann auch Sympathien hier erzeugen, man kann für das Verständnis werben, und das macht schon auch Spaß, wenn man sieht, dass Menschen, die noch vor einigen Jahren zu wenig gewusst haben, für die diese Ukraine eine gewisse Terra Incognita blieb, dass sie auch dieses Land, das mitten in Europa liegt, Schritt für Schritt entdecken. Und Teil dieses Prozesses zu sein, ist für mich auch ein wahres Vergnügen.
Ja, und sind auch in der Form richtig eingetaucht, dass Sie auch mit Ihrer Familie in Berlin leben. Haben Sie da auch Kontakt zu Deutschen über den Kindergarten oder Schule zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also wir haben 2 Kinder. Unser älterer Sohn wird bald 16 sein und besucht ein Gymnasium hier in Berlin in der 10. Klasse. Und unsere Tochter, sie wurde soeben eingeschult. Und natürlich hat man auch Verpflichtungen als Elternteil, als Vater. Ja. Und da bin ich wahrscheinlich der fleißigste Vater, der auf jeden Fall nicht versäumen möchte, an einem Elternabend teilzunehmen und zu schauen, was da wichtig ist, wie man sich auch dort einbringen kann. Denn das zeichnet ja Deutschland aus, nämlich dieses Engagement auch der Ehrenamtlichen, auch in der Schule übrigens. Mhm. Und deswegen kann man schon sagen, dass wir familiär gesehen Teil dieser Gesellschaft geworden sind. Auch mit den Nachbarn, meine Frau, sie ist aktiv in einem Verein. Deswegen ist für uns auch diese formelle Posten eine Möglichkeit zu sehen und zu zeigen, dass man durchaus auch diese Gesellschaft besser kennenlernen kann. Und dafür sind wir dem Schicksal sehr dankbar.
Ja, Ihre Frau Svitlana Melnik ist auch promovierte Wissenschaftlerin. Was macht sie beruflich?
Im Moment schreibt sie ab und zu ihre Aufsätze, aber leider immer weniger, weil man diese Rolle einer Gattin des Botschafters nicht unterschätzen darf.
Viele Repräsentationspflichten.
Sie hat sehr, sehr viele Funktionen, sodass sie wirklich auch ihrerseits einen gewissen Beitrag leisten kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie das mit sehr, sehr großen Freude machen darf. Deswegen bleibt die Wissenschaft sehr oft leider auf der Strecke.
Ein Kompliment des Botschafters an seine Ehefrau hier bei HR2 Doppelkopf. Andriy Melnik, der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Kommen wir nochmal zurück zum Verhältnis Ukraine-Russland, das ja, milde gesagt, sehr angespannt ist. Die Ukraine hat 44 Millionen Einwohner. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim leben rund 2.400.000. Und dort sind 40.000 russische Soldaten stationiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist da an jeder Ecke, sage ich jetzt mal, steht ein Soldat mit einem Maschinengewehr in der Hand?
Sie haben leider recht, dass aus einer Halbinsel Krim, einem Urlaubsparadies, ist mittlerweile ein militärischer Stützpunkt geworden. Mhm. Menschen sind Geiseln geworden, auch von dieser Annexion. Und in der Tat, das kann man sich durchaus auch so vorstellen, dass Militärleute, dass FSB-Leute eigentlich den Alltag im Moment bestimmen. Und das macht den Menschen zu schaffen. Das macht vor allem die ukrainische Minderheit zu schaffen. Es sind über 500.000 ethnische Ukrainer, die auf der Halbinsel geblieben sind, und über 52.000 Krim-Tataren. Und diesen Menschen geht es mit jedem Jahr immer schlechter. Sie verlieren ihre Sprache. Also es gibt keine einzige ukrainische Schule mehr.
Sie dürfen ihre Muttersprache nicht mehr sprechen.
Sie dürfen ihre Muttersprache nicht mehr sprechen, obwohl, und da ist auch der Zynismus da, das Ukrainische bleibt eine der drei offiziellen Sprachen auf der Krim. Obwohl in der Tat das gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Die Menschen werden also verfolgt, die Menschen werden schikaniert, also diskriminiert. Und das hat vor kurzem auch ein UNO-Bericht leider nochmals bestätigt, dass die Lage auf der Krim gerade für meine Landsleute immer dramatischer wird.
Ja, denn immerhin gilt Russland vor den UN ja auch deswegen als Besatzungsmacht. Und laut ukrainischem Recht muss jeder, der auf die Krim will, über die Ukraine um Erlaubnis bitten. Das macht das Ganze also von außen gesehen ziemlich kompliziert. Ich denke zum Beispiel an die Band Scooter, die ja auf der Krim war, und das hat ja große Wellen geschlagen. Sie selbst, Herr Melnik, habe ich gelesen, mochten Scooter immer, haben die Band oft gehört, als sie noch studiert haben. Die sind ja auch populär gewesen, auch in der Ukraine. Und denen hat die Ukraine mit juristischen Konsequenzen gedroht, beziehungsweise mit einem Einreiseverbot, weil sie über Russland auf die Krim gereist sind. Dabei wollte die Band ja nur zu ihren Fans auf die Krim. Ist dieses Einreiseverbot in die Ukraine dann nicht heiße Luft?
Für uns sind das Sachen, wo es um Prinzipien geht. Deswegen glauben wir sehr wohl, dass um eben eine Rückkehr der Krim zu erreichen, und das ist auch unser Ziel, und so ist eine Reise eines ausländischen Sängers, egal wer das sein mag, eine Band auf der Krim, ist das aus unserer Sicht eben die Verletzung unserer Souveränität, und deswegen muss man da oder kann man da kaum Kompromisse angehen. Das ist halt ein sehr, sehr schwieriger Punkt, schwer zu vermitteln, gerade hier in Deutschland in diesem Bereich. Aber man muss manchmal prinzipienfest bleiben, um das große Ziel, nämlich also die Rückkehr, die Reintegration der Krim. Und deswegen müssen wir konsequent bleiben hier.
Aus der Innensicht verständlich. Die Siegerin des European Song Contest von 2016, Jamala, hat ja auch nicht auf der Krim gesungen. Sie kommt ja auch von dort. Ist nochmal eine andere Situation. Jetzt die Band aus Deutschland, Scooter. Kritiker sagen, da wurde eine harmlose, politisch harmlose Band instrumentalisiert. Gerade haben Sie ja erklärt, Herr Melnik, was der Hintergrund dessen ist. Konnten Sie denn inzwischen erfolgreich vermitteln, entgeht die Band einer Strafe?
Wie Sie schon sagen, Normalerweise werden diese Reisen von den heutigen Machtinhabern einfach instrumentalisiert und dafür genutzt, um zu zeigen, dass angeblich eine Normalität eingetreten ist und alles schön und rosig ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Was das Schicksal von Scooter betrifft, im Moment ermittelt die Staatsanwaltschaft und ich kann nicht ausschließen, dass die Band dann auch hier in Deutschland eingeladen wird, um zu erzählen, wie sie dann eingereist sind. Und das heißt, dass dieses Prozedere läuft weiter. Mein persönlicher Eindruck ist, ich glaube, dass mit dieser abenteuerlichen Reise, mit diesem Konzert auf der Krim, hat auch H.P. Baxter,
der Frontmann der Band,
sich selbst mehr Schaden angerichtet, als er Freude diesen Fans gemacht hat mit diesem einzigen Konzert. Und vor allem hat er wahrscheinlich sehr, sehr viele Fans in der Ukraine verloren, denn Menschen, die sind auch politisch natürlich aktive und sie versuchen da diese Nuancen zu sehen. Ein Konzert ist ein Konzert, klar, aber wenn das wirklich in einem Umfeld passiert wie auf der Krim, ja, wo wir diese Besetzung haben, wo wir ein himmelschreiendes Unrecht tagtäglich spüren. Wir möchten keinesfalls Hindernisse errichten, also für Kulturschaffende, für Künstler, für Musiker. Das ist nicht unser Ziel, aber die Menschen einfach sensibler solche Sachen betrachten und damit sie nicht die Kunst, nicht die Musik mit der Politik vermischen. Das wäre ganz, ganz gefährlich.
Ja, Herr Melnik, Sie sind Botschafter der Ukraine in Deutschland und haben sich natürlich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wo wir gerade bei der Kultur sind, wie ist das denn ansonsten in der Ukraine unter dem Eindruck dieses blutigen Konfliktes? Kann sich dort ansonsten Kultur, auch die im eigenen Land oder die, die aus dem eigenen Land kommt, ganz normal entwickeln oder auch Religion oder religiöse Kultur?
Das Erstaunliche ist, und das mitten im Krieg, dass gerade sehr, sehr viele neue Kulturinitiativen gestartet wurden. Menschen müssen diesen Krieg künstlerisch verarbeiten. Das ist ein gewisses Bedürfnis. Und wenn man bedenkt, dass über 300.000 meiner Landsleute im Krieg gewesen sind. Wir haben keine Berufsarmee, das sind Menschen wie ich, die mobilisiert wurden. Die mussten dann ein halbes Jahr oder ein Jahr quasi an der Frontlinie dienen und viele wurden verletzt, traumatisiert und das betrifft also die gesamte Gesellschaft. Das heißt, der Krieg ist allgegenwärtig und die Menschen versuchen gerade jetzt durch neue Bücher, durch Theatervorführungen, durch viele Ausstellungen auch dieses Trauma zu verarbeiten.
Ja. Die Frage nach der Religion habe ich deswegen gestellt, in Ankündigung Ihres nächsten Musikwunsches. Das ist nämlich ein Choral von Johann Sebastian Bach, aus der Kantata »Jesus bleibet meine Freude«. Was haben Sie mit Jesus zu tun, Herr Melnik?
Die Ukraine ist ein christliches Land und auch die Reformation bleibt für uns ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Wir haben auch, genauso wie die Deutschen, haben wir dieses wichtige Jubiläum gefeiert, das ganze Jahr, denn die Reformation hat auch mein Volk sehr stark geprägt, vor allem was die Hochschulbildung angeht und vor allem die eigene Sprache. Auch damals wurde zum Beispiel die Bibel in die ukrainische Sprache übersetzt. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, für die Ukrainer, also diese Nähe zur Reformation, aber auch diese Nähe zu Europa weiterhin zu spüren und lebendig zu machen.
Und wer könnte dafür besser stehen als Johann Sebastian Bach? Jesus bleibet meine Freunde, der Choral steht im Bachwerkeverzeichnis unter der Nummer 147 und wir hören jetzt eine Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig und dem Thomanerchor Leipzig unter der Leitung von Thomaskantor Christoph Biller. Das war der Choral aus der Kantata »Jesus bleibet meine Freude« von Johann Sebastian Bach mit dem Gewandhausorchester Leipzig und dem Thomanerchor Leipzig unter der Leitung von Thomaskantor Christoph Biller. Andriy Melnik hat sich diesen Choral gewünscht. Botschafter der Ukraine in Deutschland. Und bevor die Musik lief, haben Sie erzählt, Herr Melnik, welche Rolle der Protestantismus auch in der Ukraine spielte. Wie ist es denn mit den sogenannten russisch-orthodoxen?
Also das Land bleibt vorwiegend orthodox, also geprägt. Knapp 3/4 der Menschen gehören eben zur Orthodoxie. Da hat man auch gewisse Nuancen in diesem Bereich, denn ein Teil dieser orthodoxen Gläubigen unterliegt formal gesehen dem Moskauer Patriarchat, was natürlich gerade jetzt mitten im Krieg für manche
nicht einfach
ist. Aber Hauptsache ist, dass das Christentum, das zur Sowjetzeit flächendeckend also verboten wurde, die Kirchen wurden zwar nicht alle geschlossen, aber die Religion war aus der Gesellschaft verbannt. Und heute erleben wir auch eine gewisse Renaissance. Wenn Sie nach Kiew kommen und eine der Kirchen am Sonntag besuchen, in unserer Kirche, und ich gehöre der griechisch-katholischen Kirche, das ist eine unierte Kirche, auch ein ganz interessantes Phänomen, ein Versuch der Ökumene vor über 400 Jahren. Diese Kirche ist auch ganz wichtig bei uns. So haben Sie 4 oder sogar 5 Gottesdienste am Sonntag, beginnen mit die erste um 8 Uhr und die letzte, glaube ich, um 14 Uhr, weil so viele Menschen diese Gottesdienste besuchen. Also das, was den Menschen geraubt wurde vom Staat, von einem totalitären Staat, gewinnen die Menschen jetzt allmählich wieder zurück. Und das ist auch ein Bestandteil dieser Annäherung an das heutige Europa.
Also da hat sich ja doch ein lange unterdrücktes Bedürfnis der Menschen auch Bahn gebrochen dadurch. Wenn wir nochmal zurück nach Deutschland kommen, Sie sind Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herr Melnik. Hier leben ca. 130.000 Ukrainer quer über das Land verteilt. Wie ist denn hier die Community? Haben Sie Kontakt? Wie leben die Menschen hier? Wie haben Sie sich eingelebt in Deutschland?
Sie kommen nach Deutschland, ob zu studieren oder zu arbeiten, und das tun jetzt immer mehr. Wir haben im Moment über 10.000 Studenten allein an den Hochschulen. Diese Menschen werden sehr, sehr schnell integriert. Sie lieben ihre zweite Heimat, keine Frage, aber sie schätzen genauso ihre Wurzeln. Und es freut mich sehr, dass immer mehr auch bekannte Gesichter hier diese neue Ukraine repräsentieren. Nur ein Beispiel: Hier in Berlin haben wir Jana Salenko. Sie ist prima Ballerina. Wir haben hier
in der Staatsoper.
Wir haben viele Ärzte, die auch hier zum Beispiel an der Charité sehr erfolgreich arbeiten. Immer mehr Schriftsteller, die übersetzt werden ins Deutsche. Das heißt, dass wir durch diese Präsenz auch allmählich diese Aufmerksamkeit wieder gewinnen, die Jahrzehnte verloren war. Übrigens haben wir auch immer mehr IT-Leute, die durch diese Blue Cards eine Arbeitsgenehmigung bekommen, und immer mehr Ärzte, die im ländlichen Raum unterwegs sind, wo es notwendig ist. Das heißt, die ukrainische Community ist natürlich ein sehr wichtiger Teil dessen, dass wir hier in Deutschland versuchen, für mehr Verständnis zu werben und zu zeigen, wir sind Europäer, also vielleicht haben wir vieles verpasst in der Geschichte, aber wir möchten das alles nachholen.
Ja, das ist im Kommen. Das möchten Sie als Botschafter auch sichtbar machen in Deutschland, Herr Melnik. Trotzdem ist die Wahrnehmung von der Ukraine, ich habe mal so im Bekanntenkreis gefragt, also auch neben dem Konflikt mit Russland, das wird alles gesehen, und allerdings auch die Umwälzungen in der Ukraine nach dem Sturz von Janukowitsch und die Regierung vom jetzigen Präsidenten Poroschenko. Trotzdem sagen viele, an der Korruption, da hat sich gar nichts verändert. Das ist nach wie vor, wie es vor Jahren und Jahrzehnten war. Stimmt das?
Also die Korruption kann man nicht in 2, 3 oder 5 Jahren komplett besiegen. Das ist leider eine Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis muss nicht als Rechtfertigung dafür dienen, noch vehementer dagegen nicht vorzugehen. Man kann natürlich nicht sagen, dass man ein Phänomen entwurzeln kann in dieser kurzen Zeit. Also wir sind noch lange davon entfernt, da wirklich entscheidende auch Siege vorzuweisen. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass diese Anstrengung, die unternommen wurde, nämlich wirklich Strukturen zu schaffen, die diese Korruption systematisch also bekämpfte.
Zum Beispiel
haben wir eine Behörde, die heißt NABU.
Hat aber nichts mit Naturschutz zu tun,
heißt NABU. Aber unter diesem interessanten Namen versteckt sich eine Behörde mit über 200 jungen Chefermittlern, also Durchschnittsalter vielleicht unter 30 Jahre, die ein sehr, sehr hohes Gehalt beziehen, damit sie unabhängig von der Politik agieren können. Und wenn Sie die ukrainische Presse lesen, da vergeht kein einziger Tag, wo ein hochrangiger Beamter, ein Abgeordneter, Minister, Leiter der staatlichen Unternehmen nicht verhaftet würde, weil man eben jetzt versucht, nicht nur darüber zu sprechen, über den Kampf gegen die Korruption, das hat auch Janukowitsch übrigens gemacht, aber nichts getan, ganz im Gegenteil. Jetzt sieht man, dass man nicht nur darüber spricht, sondern dass man auch ganz konkrete Schritte unternimmt, damit diejenigen tatsächlich hinter Gitter geraten.
Ja, fangen wir doch mal bei dem ersten Manne im Staate an, bei Präsident Poroschenko. Der galt ja früher als Oligarch. Das Wort Oligarch hat zumindest in Deutschland keinen besonders sympathieträchtigen Ruf. Was hat der Präsident getan, um sich von dem Verdacht zumindest, wie es bei Oligarchen so zu sein scheint, freizusprechen der Korruption?
Also der Präsident war ein Geschäftsmann, bevor er gewählt wurde, und die Menschen wussten Bescheid, dass er auch in der Wirtschaft tätig war. Und trotzdem wurde er in der ersten Runde, Wahlrunde auch gewählt. Das war zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein Präsident in der ersten Runde gewählt wurde. Das heißt, für die Menschen war das wahrscheinlich auch kein Hindernis, dass ein Geschäftsmann an die Spitze des Staates gewählt wird. Und das hat damit wenig zu tun. Was wichtig ist, ist diese Entschlossenheit, Dinge auf den Weg zu bringen, damit diese Korruption, die, wie gesagt, die ist allgegenwärtig. Also die betrifft nicht nur die höheren Echelonen, also die betrifft auch den Alltag der Menschen. Wenn man fragt, jemanden auf der Straße, ist er gegen die Korruption, sagt jeder natürlich ja, wir wollen, dass das bekämpft wird. Aber wenn man dann gleichzeitig nachhakt und fragt, würden Sie gerne vielleicht einen Geldschein oder eine Schachtel Pralinen einem Arzt oder einem Lehrer quasi schenken, in der Hoffnung besser bedient zu werden, dann würden viele sagen, was ist da verkehrt daran?
Das heißt, das kennt man auch in Deutschland.
Das heißt, man muss auch, wenn wir über die Korruption sprechen, dann muss man bei sich selbst anfangen. Und meine Einschätzung ist, dass das, was in diesen 3,5 Jahren also geschehen ist, da kann man, glaube ich, auch einem Präsidenten wie Poroschenko nicht vorwerfen, dass er untätig also gewesen ist. Man möchte jetzt auch die gesamte Justiz überholen. Wir haben 8000 Richter, sehr viele von ihnen waren und sind wahrscheinlich auch heute noch korrupt, was man auf den Weg gebracht hat. Und das war auch die Initiative vom Präsident Poroschenko, dass man nämlich in einem offenen Auswahlverfahren, beginnend mit dem obersten Gericht, die Richter neu auswählen lässt. Und da ist auch die Zivilgesellschaft also mit beteiligt, und zwar sehr entscheidend. Und da sind halt die Schritte, an denen sich auch ein Präsident Poroschenko nach seiner Amtszeit messen lassen sollte, was er getan hat, damit diese Korruption, die fast jeden betrifft, endlich und zwar so schnell wie möglich verschwindet.
Also man hört, da kommt noch ein ganzes Stück Arbeit auf die Ukraine zu, und da kann sich das Land ja auch nur selbst herausbefreien von innen, indem man immer wieder versucht, gegen die Korruption vorzugehen. Was nicht allein die Ukraine schaffen kann, das ist diesen Konflikt zu beseitigen zwischen der Ukraine und Russland. Auch das deutsch-russische Verhältnis ist unter anderem deswegen zurzeit sehr belastet. Im Oktober war Bundespräsident Steinmeier in Moskau. Also ich glaube, dieser Besuch ist sehr kühl verlaufen. Glauben Sie denn, Herr Melnyk, als Botschafter der Ukraine, spielt der russische Präsident Putin, der ja die Besetzung der Krim zum Beispiel auch angeordnet hat, glauben Sie, er spielt mit dem Feuer? Riskiert er wirklich einen richtigen Krieg in der eigenen Region?
Das, was die russische Staatsführung seit diesen 3,5 Jahren betreibt, ist etwas, was die Friedensordnung, so wie wir sie kennen, seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich auf den Kopf gestellt hat. Und das ist eben der Grund, wieso dieses deutsch-russisches Verhältnis so angespannt bleibt. Denn man darf nicht tolerieren, wenn ein Staat dann plötzlich die Spielregeln also missachtet und so agiert, als ob das Völkerrecht überhaupt keine Bedeutung hat. Das heißt, wir haben diese Situation, und da muss man wirklich sehr, sehr konsequent darauf hinarbeiten, dass man dieses Vertrauen für das Völkerrecht wieder gewinnt. Das heißt, man muss durch Dialogbereitschaft, auch das gehört dazu, aber manchmal auch durch Härte, manchmal auch durch die Sanktionen. Wir haben leider keine andere Wahl.
Ja, die Wirtschaftssanktionen der EU gegenüber Russland sind ja bis 2018 verlängert worden. Reicht das denn aus?
Also wir gehen davon aus, dass die Sanktionen nur dann beendet werden sollen, wenn der Grund, wieso sie entstanden sind, beseitigt wird. Und das bedeutet einerseits der nachhaltige Frieden, also in der Ostukraine. Im Moment sind wir davon leider meilenweit entfernt.
Sie meinen die Gebiete um Donetsk und Luhansk?
Denn Russland hat diese Regionen besetzt. Dort leben 3 Millionen Menschen, 2 Millionen sind auf der Flucht, Binnenflüchtlinge, und um diese Menschen kümmert sich auch der Staat. Wir haben die Situation auf der Krim, wo auch dieser Völkerrechtsbruch und Vertrauensbruch geschehen ist. Und deswegen ist unsere Bitte ganz einfach und klar. Solange dieser Unrechtszustand also besteht, solange die ukrainische territoriale Souveränität nicht wiederhergestellt ist, dürfen wir die Sanktionen nicht beenden, denn sonst verlieren wir auch das Gesicht. Auch der Westen wäre gut beraten, diese Linie bis zu einem logischen Ende zu führen. Sonst wäre der Aggressor, in diesem Fall ist es leider Russland, unser großer Nachbar, nur dazu quasi sogar angespornt, noch mehr Aktionen, wahlhalsige Aktionen weltweit zu unternehmen. Das heißt, wäre natürlich nicht im Sinne auch von Deutschland.
Das heißt, Herr Melnyk, Sie sprechen sich einerseits aus für eine Verlängerung dieser Wirtschaftssanktionen gegen Russland, auch über 2018 hinaus. Aber es muss ja noch mehr erreicht werden, um dort keine Funken zu zünden. Unter welchen Bedingungen könnten und würden sich denn Ihrer Meinung nach die russischen Truppen zurückziehen, zum Beispiel von der Krim? Unter welchen Bedingungen würden sie ihre Besatzungseinflüsse in der Ukraine zurückfahren?
Meine Antwort wäre, solange diesen Druck beizubehalten oder womöglich sogar zu verschärfen, also bis der Preis, denn Putin und der Kreml für diese Besetzung zahlt, der Preis ist nicht gering. Alleine für den Donbass wird jährlich knapp 3 Milliarden Euro ausgegeben, um diese Besatzung dort quasi aufrecht zu erhalten. Und das Spiel auf der Krim ist vielleicht noch teurer. Das heißt, man muss diesen Preis so hoch treiben, bis man dann vielleicht doch noch in Moskau man überlegt, ja, sollen wir doch nicht vielleicht versuchen, zur Normalität zurückzukehren. Und das kann nur passieren, wenn die russischen Truppen aus dem Donbass abziehen und wenn wir eine politische Lösung für die Krim erreichen. Also wie sie aussehen mag, also darüber wollen wir sprechen. Wir haben leider keinen politischen Prozess in Bezug auf die Krim. Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Wir haben die Nicht-Anerkennungspolitik der Annexion. Die ist wichtig, die ist zentral, die muss bleiben. Aber wir müssen auch heute über die Menschenrechte auf der Krim sprechen. Wir können die Augen nicht verschließen von dem Unrecht, dass die Menschen dort tagtäglich erleben. Und da ist die Politik auch in Deutschland noch gefordert, notwendige Schritte zu unternehmen.
Wo sehen Sie die Ukraine in 5 Jahren, Herr Melnyk?
Also in 5 Jahren ist die Ukraine hoffentlich so weit, dass die Besatzung im Osten zu Ende ist und dass wir auch ziemlich weit fortgeschritten sind, um diese Gebiete wieder aufzubauen, das Vertrauen wieder aufzubauen, dass das die Menschen auch sich wieder als Teil dieser Ukraine fühlen. Wir hoffen, dass wir bis dahin auch in Bezug auf die Krim vorangeschritten sind, dass wir auch da vielleicht das Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber vor allem sehe ich die Ukraine dann so weit reformiert und so weit in manchen Bereichen wie die Wirtschaft nach vorne gegangen zu sein, dass die Menschen tatsächlich diese innere Freiheit, die sie nach dem Maidan-Protest zurückgewonnen haben, dass sie sich wohler fühlen, dass sie auch wohlhabender sind, dass sie sehen, dass eine Ukraine durchaus als Wirtschaftswunder dastehen kann und eine gewisse Anziehungskraft, Ausstrahlungskraft für die Menschen auf der Krim gerade darstellt. Also das sind ziemlich realistische Ziele und ich bin jemand, der auch an Wunder glaubt. Deutsche Wiedervereinigung war ein solches Wunder und wenn man dieses vor Augen hat, ja, dann scheint auch uns nichts unmöglich zu sein.
Dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg, Herr Melnyk, noch viele diplomatische Aktivitäten und Gespräche. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk, war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Ja, Herr Melnyk, dann erfüllen wir Ihnen noch einen Musikwunsch. Wir hören jetzt von Georg Philipp Telemann das Konzert D-Dur aus dem Telemann-Werke-Verzeichnis 51 für Trompete, Streicher und Basso Continuo. Daraus das Adagio. Das ist eine Aufnahme mit der La Stagione Frankfurt und der Camerata Köln unter der Leitung von Michael Schneider. Telemann, was verbinden Sie mit ihm?
Also Telemann ist jemand, der in Vergessenheit geraten ist, obwohl zu seiner Lebenszeit er wirklich eine wahre Größe gewesen ist. Und wir hoffen, dass auch sein Schaffen in der Ukraine bekannter und populärer wird.
Vielen Dank, Andriy Melnyk.
Danke, Frau Röder, für die Einladung.